بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وعن فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم عز وقدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، اللهم عز وقدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلى عليه وسلم تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربي التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهدي أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ردنا إلى القرآن ردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا، جعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المبنى الطيب المبارك الموسوم بثلاثة الأصول. ومع اللقاء 51 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أسلوب جزء الله من هذا ذلك من أهل أبعاد جبا حاسم وفيل ونزين زنف من إذن زنفين أنزل قفيت محمد صلى الله عليه وسلم wir uns sehen darauf hin, auf seine Gefährten und all diejenigen, die im Vorfeld dieser zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder bei dieser segensreichen Vortragsreihe bezüglich der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen, und so sind wir angekommen beim 51. Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
من هذه الأصول الثلاثة، بعد أن تكلمنا عن الأصل الأول معرفة الله عز وجل في الأدلة، ثم انتقلنا إلى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، تكلمنا عن مراتب الدين، عن الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه وعن الإحسان وركنه ودرجاته. ثم بدأنا نقف أمام الأصل الثالث ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 مبدئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وبعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فلا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، فثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراء منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. كان هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. وبدأنا في شرح هذا الكلام الطيب، فتعرفنا على اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، ووقفنا وما زلنا نقف بين هذا أو بين هذا الأثر أنا ابن الذبيحين، وعلمنا أن الأثر ضعيف سنده صحيح المعنى، وعلمنا أيضا أن الذبيحين هما إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام وعبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلمنا في اللقاء الماضي على الذبيح الأول، عن قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اللقاء نبدأ نتكلم عن قصة الذبيح الثاني. وطبعا ذلك بالنسبة لكم من الواجبات، فيا ترى من يذكرنا بقصة الذبيح الثاني؟ عبد الله ابن عبد المطلب.
Diesen Messen, nachdem wir erläutert haben, dass die Religion auf 3 Grundlagen basiert, und das ist erstens die Kenntnis über Allah Azza wa Jalla mit den dazugehörigen Beweisen, und zweitens die Kenntnis über die Religion des Islam mit den dazugehörigen Beweisen, und drittens, und das ist die dritte Grundlage, bei der wir jetzt sind, das Wissen über den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So beginnt der Autor diese Grundlage damit, indem er folgendes sagt: Das Wissen über euren Propheten Muhammad, Allahs Friede und Segen auf ihn. Er ist Muhammad, der Sohn von Abdullah, der Sohn von Abdul Muttalib, der Sohn von Hashim. Und die Hashim sind von den Quraysh. Und die Quraysh sind von den Arabern. Und die Araber sind die Nachkommen von Ismail, dem Sohn von Ibrahim al-Khalil, höchste Friede und Segen auf ihn und auf unseren Propheten. Er lebte 63 Jahre, 40 davon vor seiner Prophetenschaft und 23 als Prophet. Prophet wurde er durch Iqra, und Gesandter wurde er durch Al-Muddathir. Seine Heimat war Mekka. Allah erweckte ihn, um vor dem Schirk, dem Polytheismus zu warnen und zum Tawhid, dem Monotheismus, aufzurufen. Und er beweist die Aussage des Erhabenen, O du Zugedeckter, stehe auf und warne, und deinem Herrn den Preise als den Größten, und deine Gewänder die Reinige, und die Unreinheit die Meide, und halte nicht vor, und halte ihn nicht für zu groß, und ertrage standhaft alles für deinen Herrn. Und die Bedeutung von stehe auf und warne ist, vor dem Schirk, dem Polytheismus, zu warnen und zum Tawhid, dem Monotheismus, aufzurufen. Und die Bedeutung von und deinen Herrn den Preise bedeutet, verehre und verherrliche ihn mit dem Tawhid. Und die Bedeutung von deine Gewänder, die reinige, bedeutet, reinige deine Taten von der Unreinheit des Schirk. Und die Unreinheit, die meide, bedeutet, die Götzen zu meiden und bedeutet, sie zu meiden, sich von ihnen loszusagen, sowie von ihren Anhängern. Er rief 10 Jahre zur Einheit Gottes auf, dem sogenannten Tawhid, dem Monotheismus. Nach 10 Jahren wurde er zum 7. Himmel hinaufgebracht, wo ihm die Verpflichtung der 5 Gebete verkündet wurde. Er betete in Mekka 3 Jahre. Danach wurde ihm angeordnet, die Hijra nach Medina zu verrichten. Im letzten Unterricht, beziehungsweise in den vergangenen Unterrichten, haben wir über den Namen und den Stammbaum des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen und haben ebenfalls erwähnt, dass er eine gewisse Vorgeschichte hat, beziehungsweise sein Vater Abdul Muttalib, der hätte eigentlich geschlachtet werden sollen, und ebenfalls die Geschichte von Ismail, dem Sohn von Ibrahim, der dieselbe Geschichte durchgelebt hat. Im letzten Unterricht haben wir darüber über Ismail a.s., dem Sohn von Ibrahim Khalil, gesprochen, was damit gemeint ist, wenn wir sagen, ihm war es eigentlich angeordnet worden, dass er seinen Sohn schlachtet. Und diese Geschichte haben wir im vergangenen Unterricht erwähnt. Und heute werden wir weitermachen mit der 2. Geschichte, und zwar die von Abdullah, dem Sohn von Abdul Muttalib. Wer kann uns diese kurze Geschichte erzählen, was mit diesem 2. Ereignis zu tun hat, Abdullah, der Sohn von Abdul Muttalib?
Nur kurz zusammenfassend meine Geschichte. Der Großvater von unserem Propheten, Abdul Muttalib, nach einem Traum hat er beschlossen, den Sendern noch unten auszugraben. Oder ich weiß nicht, was er gesagt hat. Und daraufhin wollten die Quraysh und so weiter wollten auch an dieser Sache mitteilhaben sein. Er hat dann beschlossen, dass es eigentlich nur für ihn gilt. Daraufhin wurde er sozusagen klein gemacht, dass er gar keinen Nachkommen hat und gar keine Söhne und so weiter, keine Nachkommen. Daraufhin hat er geschworen, das hat ihm sehr weh getan, daraufhin hat er geschworen, falls es ihm noch mal 10 Söhne gibt, so wird er Einstand bekommen. Und dies ist auch passiert. Das heißt, nach einer Weile hat er auch 10 Söhne bekommen. Und er hat sich dann wieder an seinen Schuh erinnert, dass er einen Einkauf verwöhnt. Und das hat ihm natürlich sehr nahe gegangen. Und er hat das dann in der Form gemacht, dass er zwischen den Söhnen, er hat seine Söhne zusammengerufen, hat dann zu den Söhnen gesagt, ich muss jemanden von der Schlacht, also jemanden opfern. Und wir machen das mit einem Busverfahren. Früher war es wirklich bei den Arabern, die haben Pfeile genommen, haben die Namen draufgeschrieben oder haben das mit den Pfeilen ausgelöst. Da hat jeder Sohn seinen Namen auf einen Pfeil geschrieben, haben die Pfeile zusammengebracht und haben dann vor der Kaaba haben dann ein Busverfahren gemacht. Und so fing der Bus auf Abdullah. Und Abdullah war jemand, wo er eigentlich von den Söhnen am meisten geliebt hat. Und daraufhin hat er sich hat alles vorbereitet, um ihn dann zu opfern. Und von den Mekkanern kamen halt die Bakhtaber und so weiter, und die haben gesagt, das kannst du nicht machen, du kannst dich opfern, wenn du das machst. Dann wird jeder seinen Sohn opfern, und wie sollen wir weiterbleiben ohne Nachkommen? Und daraufhin hat er gesagt, aber ich muss meinen Spur machen, daraufhin haben sie ihm dann gefunden, dass er zu einer Frau gehen soll im Scham. Eine Priesterin oder eine Geistliche hat gesagt, sie ist eigentlich berühmt, dass sie in solchen Angelegenheiten aushilft. So ist er mit Abdullah dorthin, zu dieser Geistlichen, zu dieser Frau. Und die hat dann zu ihm gesagt, was ist eigentlich bei euch der Wert eigentlich? Ich habe gesagt, man soll nicht nur ein Mensch, sondern wenn jemand gut gemacht wird oder sowas, der Wert, von einem Menschen ausgesucht und er hat gesagt, dass mit 10 Kamele. Er hat gesagt, dann mach mal so, wo ist dein Sohn? Und ich stelle dann noch 10 Kamele hin und zwei Teile, einmal wo die Kamele draufstehen und einmal wo dein Sohn draufsteht und du ziehst immer zwischen beiden. Und immer wenn das Pfeil auf deinen Sohn kommt, dann musst du noch 10 Kamele dazu machen. Bis irgendwann die Zahl, oder bis irgendwann das Los auf die Kamele kommt. Und so haben wir gezogen, beim ersten Ziehen hat der Abdullah gezogen, das heißt, er hat die 10 Kamele auf 20 erhöht. Hat er nochmal gezogen, 30 und nochmal gezogen auf 50. Das ging so weit, bis dann auf 100 war. Und bei 100 traf dann, oder hat er dann das Los gezogen auf die Kamele. Und dann wurden die Kamele geschmackt. So wurde dann Abdullah, oder wurde dann nicht drauf.
طيب اللغة العربية أبدي أبدينا قصة الذبيح الثاني باللغة العربية تفضل يا حسن.
لما هم جد النبي صلى الله عليه وسلم أبو مطلب بحفر بئر زمزم شعر بالضعف لأن العرب كانوا يتمنون طبعا أن يكون لهم العدد الكبير من الأبناء وهو كان لديه ابن وحيد وكان له ابن وحيد فنظرا قال إذا رزق بعشرة أبناء سيذبح أحدهم يعني للآلهة أو الأصنام التي كانت موجودة في مكة وقيل أن اسمها إيساس فلما رزق بالأبناء وكان أصغرهم عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الكاهن حتى يضرب الأقداح ويعرف اسم الابن الذي سيذبح فكان عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم هو أصغره وقيل أنه كان أحب الأبناء إليه وإلى قريش في ذلك الزمان فلما هم بذبحه عند قرن يسمى إيساس منعته العرب من ذلك حتى لا تصبح عادة ويذبح كل واحد منهم ابنه واقترحوا عليه أن يعود إلى الكاهن ويخرج الأقداح مرة أخرى حتى يجد حل منافيا لهذا فلما ضرب يعني اختار الأقداح سأله الكاهن ما هي دية الشخص في قريش فقيل أنها عشرة إبل فأخرج الأقداح حتى جاءت على اسم يعني ابنه الصغير وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا ذبحت الإبل ونجا والد الرسول صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك. أحسنت. طيب تعالوا لنقف أمام هذه القصة وهي قصة الذبيح الثاني. الذبيح الثاني هو عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القصة كما ذكر الإخوة بارك الله فيه أن عبد المطلب عزم على حفر بئر زمزم كما أرهب في منامه ولكنه حجز لقلة أبنائه وسخرية العرب منه فنذر إذا رزق بعشرة من الأبناء أن يقدم أحدهم قربانا طبعا هم كانوا يعبدون الأحجار تقربهم إلى الله عز وجل لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وده نوع الشرك الذي وقعوا فيه إنهم اتخذوا من الأحجار وسائط كحال الكثيرين ممن اتخذوا قبور الأولياء وسائط بينهم وبين الله عز وجل يذبحون لها ويتقربون إليها من دون الله رب العالمين ويزعمون أنهم وسائط بينهم وبين ربهم عز وجل هذه نفس العلة الشركية التي وقع فيها الجاهلية الأولى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني الأصنام دي عبارة عن وسائط بيننا وبين الله عز وجل خلاص أنا هذبح أحدهم إن رزقت بعشر قربان. استجاب الله تعالى له ورزقه عشر من الأبناء الذكور. طيب لابد من الوسائل النجد، والعرب كانوا يحترمون الكلمة وكانوا يعظمون نذورهم التي يتقربون بها إلى آلهة المزعوم. وبعدين ده عبد المطلب ده زعيم مكة وسيدها، ودائما الرجال كلمتهم لها قيمة، يعني العرب كانت تحترم الكلمة كثيرا، ما بالك بقى إن كان سيدا أو زعيما. فخلص عزم على ذات في أحد أبنائه والوفاء بنذره. وطبعا هنا برضو نرسل نستخدم بعض الفوائد عشان نسقطها على واقع المسلمين، يعني علشان نعرف الفارق بين ما كانت عليه الجاهلية وهل تسربت إلى المسلمين بعض من صفات الجاهلية. طيب حتى العرب في جاهليتهم يعني كان لهم برضو قيم، ولما جمال الإسلام من الإسلام لما جاء القيم الطيبة أبقى عليها وأقرها، إنما القيم الفاسدة أنكرها وصوبها وغيرها. ودي قيمة العلم، عندما تدرس أمرا لابد أن تقف مستخرجا متأملا متدبرا للفوائد من هذا الأمر. خلاص عبد المطلب عزم أن يذبح أحد أبنائه وفاء لنذره، بالفعل ذهب واقترع بين أبنائه عند الكعبة، وقعت القرعة على أصغر أبنائه وأجمل أبنائه سورة وأجملهم خلقا عبد الله، كان أجمل أبناء عبد المطلب وكان أفضلهم خلقا وكان محبوبا من قريش كله لأخلاقه الطيبة وحسن معاملته، وكان عبد المطلب يحبه حبا شديدا، لكنه الكلمة، لكنه الوفاء، لكنه النذر. إذا لابد أن يذبح، ضج العرب من حوله، إن فعلت صار فينا سنة وعادة، فلا تفعل، حتى أبناءه ومنهم عم النبي عليه الصلاة والسلام أبي طالب الذي كان خطا للدفاع الخارجي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام رغم أنه مات على الشرك، قال لأبيه لا تفعل. طيب ماذا نفعل؟ أشار عليه باستشارة كاهنة، استخارها فسألته عن دية الإنسان في شريعته في قبيلته كانت عشر من الإبل. طيب اقترع بين ولدك وبين عشر من الإبل، إن جاءت الكرة على الإبل كان الفداء واضح الإبل. طيب ماشي، جاء بعشرة من الإبل اقترع بين ولدي عبد الله وبين الإبل العشر، الكرة تأتي على عبد الله لحكمة عرفها الآن. ماذا نصنع؟ لابد أن يذبح. طيب زود كمان عشر، يزود بعشر يضرب القداح تأتي على ولدك، اذبح ولدك. ماذا نفعل؟ العرب تحيط به. طيب زود عشر، يزود عشر إذا احتيج على عدل، زاود عشر حتى صارت الإبل مئة، ضرب السلاح فوقعت على الإبل فنحر مئة من الإبل فداء لولدي عبد الله. حتى دخلت الفرحة على مكة كلها. اللحم ده كله بيض، كله مبسوط. الولائم 100 جمل ده، تعرف 100 جمل يعني ايه؟ يعني يطعم 1000 أسرة مثلا، يعني يطعم قريشا كلها في ذلك الزمن. طبعا كان ارتداءه وكانت الفرحة في مكة لا توصف، فرحة عبد المطلب لا توصف. ولده كلبة الكلب ثمرة الفؤاد تداه الله عز وجل، ومش بس كده، وأطعم مكة كلها، وهم كانوا أهل كرم، هم المسؤولين عن الحجيج وخدمة الحجيج حتى اليوم، فيهم الرسالة والسقاية. فالكرم فيهم صفة. وهنا لنا وقفة مع هذا الأمر. بداية نقول إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب، ودي أول فائدة تستخرج من هذا الأمر الجلل العظيم. إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. الله عز وجل أراد أن يطهر زمزم، فهيأ الأسباب لذلك. بداية بنرؤية عبد المطلب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤية من الرحمن، وفي رواية الرؤية هي جزء من 40 جزء من مبشرات النبوة، أو كما قال النبي بل من علامات الساعة أن يرى المؤمن الرؤية فتتحقق كصلاك الصبح، شوف منام شيء يتحقق، دي معناها قرب القيام. فالرؤية مبشرة، والرؤية هي الحدث الطيب الذي يعود بالبشر على صاحبه. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها، يعني يستبشر بها، معنى كلامه فليحدث بها من يحب، وإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث بها أحد، وليستعذ بالله من الشيطان فإنها لن تضره، أو كما قال النبي. لأن للأسف إحنا الزمن بسبب وسائل الإعلام المتعددة التي عظمت شأن الرؤى وجعلوا برامج معدة لتأويل الرؤى وتفسيرها، ويتكلم فيها الكثيرون ممن لا علم لهم بالضوابط الشرعية، فوصلوا الناس خاصة عوام الناس إلى أنهم لا يتحركون إلا بالمنامات. لا دين، هي مبشرات فقط، لا نأخذ منها أحكام شرعية، ولكن قد تكون بشارة. لكن بعض الناس لا يتحرك إلا بالرؤية، خلاص يقول لك لا انا خايف، ايه شفت علم كذا كذا، طب انا مش هروح الشغل النهارده لحسن يحصل لي مشكله، مش مصيبه كبيره. وحاول خاصه عند النساء كل معظم الاسئله عن الرؤى بروين، انا عندي بروين، وقالنا السؤال في الفقه والعلم لان نحن نشغل بقدر ايه الرؤى، نقول لك ما مبشرة، لكن ما هيش مشيرة أعصابك عن عمل، خليك في حرص، حاجة مضايقاك ما تحكيهاش خالص، مش هتضرك خالص، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تحكيش، عارف ليه؟ لأن كما قلنا بقى من بعض الروايات إن الرؤية على جناح طائر، إن أولت وقعت. يعني إن أولت تأويلا صحيحا، مش تأويلا من أهل الجهل، مش كده، لازم يكون تأويل بضوابط من ده علم، تأويل الرؤى علم، ماشي كده، مش هواية، ده علم بضوابط وقواعد وأصول. وقد من الله تعالى بهذا على نبي يوسف عليه السلام، وطبعا شفتوا قصص الرؤى التي أولها وكانت سبب العزة والتمكين في رؤيا الملك، ومن قبلها رؤيا من كان معه في السجن. أن قص كل منهما رؤيات. كان واحد منهم يعني يصلب ويأكل الطير من رأسه، والثاني أحمل فوق رأسه خبزا مش هتأكل الطير منه، والثاني يسقي ربه خمرا. يعني فأولا الأول أن حضرتك هتصلب وهتموت، إنما أنت هتنجم وترجع للملك الثاني وتسقي الخمر. وكان كما أول شد خرج ده وقال له اذكرني عند ربك، يعني بأخبر الملك بقصتي عشان يحقق معه الاتهامات اللي وجهت إلي وأنا بريء أنا مظلوم. طبعا إن شاء الله تعالى أن ينسى هذا الرجل حتى مكث يوسف في السجن بضع سنين. وبعد كده جاءت رؤية الملك اللي شاف سبع بقرات ثمان وسبع بقرات عجاف، وشاف السنابل الخضر والسنابل اليابسة، والملك بقى مالك عندهم الرؤية إشارات. طيب يا جماعة قولوا لنا الرؤية، المعبرون مش عارفين يعبروا الرؤية. وبعضهم قالوا أدبار أحلام. تذكر هذا الذي كان في السجن مع يوسف وهو الصاحب بتاع الملك اللي يسقيه الخمر، قال له بقى قضيتك عني ارسلوني ابعثوني بقى للسجن. ايضا كانت تقول يوسف ايها الصديق افتنا، سماها ايه فتوى، افتنا في سبع بقرات. طبعا كانت تأويل عجيب لا يصدر الا عن عالم، وقد كان ما اخبر به. فالرؤى علم، شفت حاجه طيبه احكي لمن تحب، خلي بالك قوي، او احد اهل العلم عشان يؤولك مش لاي حد. وانتبه لان الحسد ياتي في الرؤى، الانسان يعاني في قضيه الرؤيا فما يشوفش، فما تحكيش لاي حد رؤاك الطيبه مش اي حد، الا من تثق في وده لك وحبه لك او تثق في علمه حتى يؤول لك. لأن الكثيرين كانوا من أهل الرؤى والبشارات، وفجأة انقطع تماما. ليه؟ كان يحكوا كثيرا، وطبعا في بعض الناس ما يشوف حاجة خالص أصلا، يعني فلما يشوفك أنت عندك البشارات يدي لك عين تمام شكرا، يعني هي دي هل عين حق؟ أعرف أحدهم كان يرى النبي في الرؤى، كان يرى الصحابة بأسمائهم وصفاتهم، وكان يحكي كثيرا. شكرا. توقف فين وفين على ما يرى الرؤية فيها العين، فما تحكيش لأي أحد. أما المتعبة أو المقلقة من الشيطان ما تهتمش بها، أول لما تصحى من النوم والأعوذ بالله من الشيطان، يقول لك بشوف دايما بعض من فوق الجبل ماشي، والأعوذ بالله من الشيطان ماشي مش مطوحش. واحد يجي ورايا عايز يقتلني، طيب الأعوذ بالله من الشيطان ماشي، وما تجريش من الشارع اللي كنت تجري فيه ده عشان نفسك. يقول لك دايما بشوف جبنة بيوضع، الله يكرمك قول أعوذ بالله من الشيطان ماشي إن شاء الله مش هيغلى، وما تخافش ما تقلقش ماشي كده. فدي كلها اسمها ايه؟ أحلام من الشيطان اللي فيها شغل، فما تلتفتش وحاول تعالج نفسك انت، لان احيانا برضو الامور دي كلها تيجي منين؟ من ضعف حالك انت، عقلك الباطن بيخزن المعاصي والمخالفات والمنكرات فتتراكم، تشوف اللي انت بتشوفه ده كله هي دي اعمالك. البيت بيولع، بتسقط من فوق الجبل دايما بتقع، درجة بعضهم يبقى لسه يعني لسه ما نامش وهو نايم على الارض، مش نفسه وقع من على الارض، ده انا سعد بتخضوا يعني لما شاء الله فبنتنا كده حسنا بقى بتخض وانا نايم على الارض. اعمال شو بتقع بيه انت اكيد في الدنيا وقعتك كتير، فخلي بالك فبأسوب رؤيتك أعمالك تراها فأصلح من شأنك واستغفر ربك. طيب جاءت مبشرات زي ما قلت لك احكي لأهل العلم أو لمن تثق فيه والدهن لا. فعبد المطلب رأى فيما يرى النائم أنه يحصل بئر زمزم لأن الله أراد. خلاص قم فاحصل بئر زمزم. يبقى نقول لك قاعدة مهمة، إذا أراد الله أمرا هيئ له الأسباب. يبقى أنت مطالب أن تأخذ بالأسباب، أن تأخذ بالأسباب. طيب عشان أحصل بئر محتاج برجال، أنا عندي ابن واحد تب حزن، العرب بتسخر منه، العرب تريد أن تشاركها، وهذا حق لقريش. فنذر هذا النذر أن يذبح ولدا من أبنائه إن رزق بعشرة أبناء. فنقف مع قضية الفتر بعد أن يترجم المترجم.
زوجتي الشيشة دي الشيشة von Abdullah ibn Abdul Muttalib, wie vorhin die Brüder sie erwähnt haben, einmal auf Deutsch und einmal auf Arabisch, kurz nochmal zusammengefasst. Also Abdul Muttalib ist der Opa des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dieser hat im Traum gesehen, dass er nach dem Brunnen Zamzam gräbt. Hat aber jedoch nicht so von den Nachkommen, dass man sagt, er hat viele Kinder, die ihn unterstützen und so weiter und so fort. Aufgrund dessen haben sich die Mekkaner lustig über ihn gemacht. Ja, diese Angelegenheit hat ihm natürlich ganz und gar nicht gefallen. Deswegen hat er sozusagen so ein Gelübde abgegeben, hat einen Schwur abgegeben. Wenn mich Allah so segensreich versorgt, dass er mir 10 Söhne beschert, so werde ich einen davon opfern. So werde ich einen davon als Danksagung sozusagen opfern, um meinem Herrn dafür zu danken, dass er mir das und das gegeben hat. Nachdem er wirklich 10 Kinder bekommen hat, hat er eines davon opfern müssen. Und so ging sie vor die Kerbe, um sozusagen die Pfeile zu ziehen oder Los, wenn man das so nennen mag. Und dann ist das Los auf Abdullah gefallen. Aber Abdullah war, wie der Sheikh erwähnt hat, war einer seiner liebsten Söhne und ebenfalls, was das Aussehen angeht, einer der hübschesten. Und ebenfalls, was den Stellenwert von Abdullah angeht, obwohl er ja noch Jüngling war, unter den Mekkanern, war er sehr, sehr gut gewesen. Aufgrund dessen, weil er hervorragende Charaktereigenschaften hatte und er eine beliebte Person bei den Menschen war, allgemein eine beliebte Person, die man sozusagen direkt ins Herz geschlossen hat. Nachdem es auf ihn gefallen ist, hat es ihm ganz und gar nicht gefallen. Und ebenfalls die Mekkaner haben gesagt, wenn du das jetzt machst, deinen Sohn opferst, dann wird er sozusagen gang und gäbe bei uns, dass jeder das macht und so weiter und so fort. Und die Nachkommen werden reduziert. Das ist keine gute Idee. Er geht zu der und der Person, die sich mit Gelübd abgeben und so weiter auskennt und die wieder eine Lösung verschaffen. Diese Person hat ihm gesagt, was sozusagen der Wert eines Menschen bei euch oder eines Jünglings bei euch sozusagen, dann hat er gesagt, 10 Kamele. Dann hat sie gesagt, du gehst zu ihm, und dann ziehst du die Pfeile zwischen 10 Kamelen und deinem Sohn Abdullah. Und jedes Mal, wenn der Pfeil auf deinen Sohn fällt, weil das Ziel ist ja, den Sohn nicht zu opfern. Und jedes Mal, wenn der Pfeil auf den Sohn fällt, machst du wieder 10 Kamele dazu. Und wieder 10 Kamele dazu und so weiter und so fort. Und so ist das Los die ganze Zeit auf seinen Sohn gefallen, bis es 100 Kamele waren. Und als es 100 Kamele waren, ist das Los, Los auch auf die Kamele gefallen. Und so hat er die Kamele geopfert, aus Danksagung hervor. Und ebenfalls als Ersatz sozusagen, dass er seinen Sohn Abdullah nicht opfern muss. Ihr müsst euch das vorstellen, bei der Gemeinschaft früher, wenn Abdul Muttalib kommt, Abdul Muttalib ist einer, der einen hohen Stellenwert hatte unter den Arabern. Es war nicht irgendein dahergekommener oder ähnliches, sondern einer von den Hohen, was die Ränge angeht. Und so sieht man, wie gewaltig, auch wenn es in der vorislamischen Zeit war, war es früher bei den Arabern, vor allem um Mekka herum, war es sehr, sehr wichtig, das Wort zu halten. Wenn jemand ein Wort gegeben hat, war es eine Ehre sozusagen. Er fühlt sich in seiner Ehre oder in seinem Stolz verletzt, wenn er das verletzt, wenn er das nicht einhält. Deswegen war es so gewesen, wenn die Araber hatten dem Wort oder dem Versprechen, hatten sie ein sehr, sehr hohes Gewicht gegeben. Wenn jemand beispielsweise sagt, er macht das, dann muss er das auch machen. Er ist ein Mann, er muss sein Wort halten. Und deswegen vor allem für ihn war es natürlich sehr, sehr wichtig, dass er auch sein Wort hält. Weil Abdul Muttalib, wie erwähnt, ist nicht irgendjemand gewesen unter den Arabern früher, sondern hatte eine hohe Position in der Gesellschaft und bei den Mitmenschen gehabt. Deswegen musste er das machen. Und es ging ja nicht so weit, wie ich vorhin erwähnt habe, dass es 100 Kamele wurden. Die 100 Kamele wurden dann auch geschlachtet. Ihr könnt euch ja nicht das Fest mal vorstellen. Kamel ist ein kleines bisschen größer als ein Schaf. Da können ein bisschen mehr Leute davon essen. Und wenn es dann heißt, es wird in der Ortschaft, es werden 100 Kamele geschlachtet, kann man sich ja vorstellen, das ist ja ein Festmahl sozusagen. Ja, kannst du dir vorstellen, wie viele Leute von 100 Kamele satt werden. Ja, wenn du dir mal vorstellst, wie viel du vom Kamel, vielleicht ein Kilo Fleisch und das Kamel, mashallah, ist riesig. Und die schlachten 100 Kamele. Also war das so richtig ein Festmahl und die Leute haben davon gegessen. Und die Leute haben sich selbstverständlich auch darüber gefreut. Und dann, wie gesagt, war dies Ersatzleistung dafür, dass er seinen Sohn Abdullah nicht geopfert hat. Das war jetzt so ein bisschen die Kurzfassung von der Geschichte. Die Brüder vorhin haben sie ja ausführlich einmal auf Arabisch und einmal auf Deutsch erwähnt. Was wir für Vorzüge entnehmen aus dieser Geschichte, oder einen Vorzug, den wir auf jeden Fall entnehmen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Angelegenheit möchte, dass sie ja nicht zustande kommt, dann verschafft er die Gründe dafür, dass diese Sache zustande kommt. Ja, wenn Allah wie eine Sache beschlossen hat und er möchte, dass eine Sache stattfindet, dann erleichtert er die Asbab, yani die Gründe dafür, ja, dass diese Sache ebenfalls auch gemacht wird. Und hier sehen wir in der Traumdeutung, yani Abdul Muttalib, Alhamdulillah, Abdul Muttalib hat in seinem Traum yani gesehen, dass er nach dem Grabe Samsam, dass er nach dem Brunnen Samsam gräbt. Ja. Und dies war eine erfreuliche Nachricht für ihn. Ja, und deswegen, Allah Azzawajal wollte, dass die Sache zustande kommt, und dann hat er diese Aufgaben sozusagen verteilt, dass die Asbab dafür geschaffen werden. Die Traumdeutung, nicht, dass jetzt der eine oder andere sagt, okay, alles, was ich im Traum sehe, muss jetzt gemacht werden oder so. Traumdeutung muss auf Wissen basieren. Ja, wie wir wissen, Träume können Bedeutungen haben, was aber keine Offenbarung ist. Und das ist das, was viele verwechseln. Ja, und traurigerweise sehen wir das viel bei Schwestern. Ja, bei muslimischen Schwestern. Dass viele Fragen, die kommen an den Sheikh, dass es oft zu tun hat, ja, du bekommst so ein Elle dahingelegt, ja, an Zettel, und Sheikh, ich habe einen Traum, und ich habe in meinem Traum das gesehen und das gesehen und das gesehen. Denn ja, anstatt dass man seine Zeit eigentlich eher investiert, um nach Wissenswerten zu fragen, ja, über Fiqh-Angelegenheiten oder ähnliches, sieht man sehr viele Fragen, die mit Traumdeuten zu tun haben. Und wie der Sheikh immer und immer wieder erwähnt, ja, die Träume können Bedeutungen haben. Aber man darf es nicht so sehr übertreiben ins Extreme, dass man es schon fast als Offenbarung sieht. Ja, die Offenbarung ist zu Ende beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bedeutet nicht, wenn du etwas gesehen hast und das ist jetzt eine Offenbarung und so weiter und so fort. Ja, wir haben erwähnt, Träume können Bedeutung haben. Aber derjenige, der die Träume deutet, muss eine wissende Person sein. Na, nicht, dass du zum einen gehst und sagst, hör mal zu, ich habe das und das geträumt und ja, dann erdeutet dir komplett einen Schwachsinn. Ja, was gar nichts mit dem Traum zu tun hat. Deswegen Traumdeutung, wissen wir, gibt es, ja, und die, wenn wir sagen würden, gibt es nicht, würden wir sehr, sehr große Teile vom Koran leugnen. Ja, und ihr kennt die Geschichte von Yusuf a.s. als er, wenn ihr ganz, ganz am Anfang hat er zu seinem Vater gesagt, dass ich sehe, wie Sterne und Mond und Sonne sich mir niederwerfen. Und dann ist das wirklich auch passiert. Und zwar von diesem Endeffekt seine Geschwister und seine Eltern gewesen. Dann ebenfalls, als er im Knast war, als seine Mithäftlinge, seine Mitinsassen, diese Träume gesehen hat, dass der eine seinen Herrn sozusagen mit seinem Herrn, nicht Allah gemeint, sondern seinem Herrn dem Herrscher sozusagen, Alkohol ausschüttet, ja, ein Getränk ausschüttet, und der andere sagt ja, nee, dass er gekreuzigt wird und so weiter und so fort. Und er hat ja nicht diese Träume bedeutet. Und im Endeffekt hat auch der König sozusagen einen Traum gesehen. Und dann ist man wieder zurückgegangen zu Yusuf a.s. und hat gesagt, gib uns eine Fatwa, ja, ein Urteil darüber, über diesen und diesen Traum. Und dann hat er diesen Traum gedeutet und das ist dann auch so wirklich geschehen. Das heißt, Traumdeutung gibt es definitiv. Ja, Traumdeutung gibt es definitiv. Und wer das nachschlagen möchte, ist in Surat Yusuf, das ist Surah Nummer 12, beginnend ab Verse 30 ungefähr fortfolgend, kann man erwähnen, Surah Nummer 12, Verse 30 fortfolgend. Aber wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, Träume können was Schönes sein, können auch gute Botschaften sein, denn wenn jemand was Schönes sieht und er erzählt es einem Vertrauten, ist das kein Problem. Lediglich sollte man Träume, schlechte Träume, die man sieht, sollte man nicht unbedingt weitersagen. Ja? Und ebenfalls, wenn man viel Schlechtes träumt, wie zum Beispiel ein Traum, der sehr, sehr bekannt ist, ihr seht, dass ich auf einem Berg bin und ich falle runter. Ja, das ist ein sehr, sehr bekannter Traum, der sehr, sehr viele Leute träumen den anscheinend. Ja, ich sehe mich, wie ich auf einem Berg stehe und dann falle ich hinunter und dann komme ich unten an und so weiter. Ein sehr, sehr verbreiteter Traum, den man wirklich schon mehrmals gehört hat. Man sollte wissen, viele Leute
Oder viele Geschwister, ist jetzt keine allgemeine Regel, das kann man nicht allgemein benutzen. Aber viele träumen, ich sag mal, diesen Mist oder diese furchteinflößenden Dinge, aufgrund dessen, weil sie selbst in ihrer Beziehung mit Allah Azza wa Jal, dass es da Dinge gibt, die nicht so ganz laufen, wie sie eigentlich laufen sollten. Sprich, das Gebet, vielleicht halten sie sich nicht so an das Gebet oder das beten das Gebet nicht so, wie man es beten sollte. Allgemein ihre Beziehungen bezüglich der Dienerschaft zu Allah Azza wa Jal, sieht man, dass sie so oft nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und deswegen wird man in der Nacht gequält in seinem Schlaf und sich viele, die einen Furcht einbringen, ja, und so, dass man ängstlich wird. Manche sogar bevor er schon ein, er will sich nur hinlegen zum Schlafen und schon fängt er an zu träumen, ja, und so weiter und so fort. So selten wie Geschwisterträume gibt es, gute Träume gibt es auch. Und diese sollte man halt auch seinen Nahestehenden oder seinen Vertrauten erwähnen. Nicht, dass du immer wieder, ja, wie der Schwer erwähnt hat, Personen gibt, die immer vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geträumt haben, ja. Und dann hat er dies immer wieder weiter erzählt, jedem. Ja, und ihr wisst, die Leute haben Neid und haben Hass, ja. Und man kann niemanden mit einem schlechten Auge, mit einem bösen Blick treffen oder ähnliches. Und dann träumst du sowas Schönes halt nicht mehr. Aber allgemein kannst du dir so festhalten, und diese Regel ist sehr, sehr wichtig, diese Träume sind keine Offenbarung, ja. Sie können wahr werden, sie müssen nicht unbedingt wahr werden, dass man dies verinnerlicht hat. Also sehen wir, dass wir, und die schlechten Träume, wie der Chef erwähnt hat, sind natürlich vom Scheitern. Sehen wir diese Regel, die wir wirklich beinhalten müssen. Wenn Allah also etwas beschließen möchte, dann verschafft er die Gründe dafür, dass es wirklich zustande kommt. Und das sehen wir hier im Traum von Abd al-Muttalib, dass er nach dem Semsem gräbt, hat aber keine Söhne und so weiter, die ihm helfen. Ja, und dann Allah also hat ihm 10 von seinen Söhnen beschert.
Ja. من رضية الله أن الأبناء يذبح أحدهم. الإسلام عندما جاء وضع قواعد وضوابط قضية النذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره النذر. لماذا كره النبي؟ قال إنه لا يستقطع إلا من بخيل. لا يستقطع إلا من بخيل. يعني كثير من الناس يشترط. مثلا طالب يدرس عنده امتحان. يا رب إذا نجح تعمل كذا. طب ما تعمل إن شاء الله تنجح. تشترط على الله بك. عنده مريض. إذا خاف فهعمل كذا. يعني ربط فعل الخير بشرط على الله عز وجل. يشترط على الله. فمن هنا كره النبي النذر. إنه لا يستقطع إلا من بخيل. يعني أنت لو كنت تساعد نفسك كريمة مش محتاج تشترط على الله. أنا أعمل. وإن شاء الله لما أتمنى أدعو الله عز وجل يكون. لكن ما تقولش إذا حصل كذا هعمل كذا. خلاص كده؟ فمنها من هنا كره النبي الناس بأنه لا يستقطع من دخيل من يربط فعل الخير بشرط على الله عز وجل. لا تشترط على ربك. عندي ابن مريض. طيب يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدق. تشترط على الله ليه؟ لا تصدق. وأبشر بالشفاء لولدك. لكن ما تقولش لو الولد خاف هبقى تصدق. دي المشكلة. فده مكروه. لكن رغم الكراهة إن فعلت لابد من وفاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيع. خلاص أنت نذرت. بمجرد أن حتى إن كان مكروها في هذا الباب لكن الوفاء به واجب. لازم تنفذه. لازم تنفذه. ونقول لك كمان يكره النذر ان احيانا ممكن تنذر نذرا وتعجب عن الوفاء به. طب لماذا تنذر ما لا تستطيع الوفاء به؟ واضح تنتبه لهذا الامر. هو اصلا مش عارف يصوم رمضان بالعافيه. وعامل لنا مشاكل في الصيام. ويقول لك لو نجح هل اصوم شهر؟ يقول لك لا على هيك اسكت. اذا كنت انت صيام الفريق مش عارف تاديه تيجي تنذر على نفسك شهر. ماشي دي مشكله. لماذا تنذر على نفسك ما يشق عليك؟ الله غني عن ذلك. تنتبه لهذا. يبقى النذر لابد يكون قطاع ولا تشترط حتى لا تدخل في طرح. ولما تيجي تنذر انذر بما تستطيع الوفاء به. عشان كده من الخطير جدا في مقام تربيه الاولاد ان البعض احيانا يعد اولاده بعروض ولا يستطيع الوفاء بها. فبالتالي بيربي الولد على الكذب وعدم الوفاء. هو اصلا فقير حالته معدمه ظروفه بؤس. يقول لابنه لو نجحت مش عارف اجيب لك سيارة. لكنت انت ما عندكش سيارة. تجيب لنا السيارة ازاي؟ الولد يكبر وليه يعمل اهل السيارة عارف ان الاب ايه كذاب ما بيوفيش بالله. طب لماذا تنزل ما تعجب ان الوفاء به؟ قل له يا اخي هجيب لك لابتوب بماشي مقتول عليه، هجيب لك مش عارف سيارة لعبة، شير لك سيارة تروح بيها للفة، لا ذلك. فلا تنذر بما تعجب عن الوفاء به فتكون كاذبا أمام ولدك، ودي أخطر حاجة في التربية. ولذلك شوف سيدنا النبي حريص جدا على هذا الأمر، المرأة اللي قالت لولدها تعال أعطيك تمرة، تمرة بلح دي حاجة بسيطة، النبي سألها هل معك التمر؟ قالت نعم رسول. قال لو لم تكن معك التمرة فكتبت عليك كذبة. يا كم مرة يا جماعة بنقول لولادنا كلام ما بننفذهوش ويكون من الكاذب ونحن لا ندري؟ للأسف مشكلتنا إن احنا بنهرب من أخطائنا ونقعد نلون في الكاذب، ولا دي كذبة بيضة، كذبة بيضة، مش عارف ما كذبة بيضة؟ لا، في كذبة بيضة وكذبة سودة وكذبة حمراء وصفراء. ليه مش عايز أعترف إن أنا مخطئ؟ دي آفة اتربى عليها الكثيرون للأسف إنه ما يعترفش بخطأ، دايما عايز أبرر أخطأ وعايز أثبت إن أنا ما بغلطش. يا أخي أنت مش نبي ولا رسول، اعترف بخطأ. ليه ما اعترفش؟ فأقول لك لا تعد بما تعجل عن الوفاء به، ما توفيش أو ما تقولش ناتج معين، أنت عاجل عن الوفاء به، تحمل نفسك ما لا تطيق له. حتى قضايا الزواج يقعد يوعد وعود ومش لاقي ياكل، ده انا هجيب وهسوي وهعمل، وبعد ما يتورث الكلام يقول اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ كان المفترض ان تكون رجلا. يعني ايه رجلا؟ انا امكانياتي الان كذا فقط، ان ربنا من علي ان شاء الله كل انسان يحب بيته يكون كويس، لكن ما جيش انا مش لاكل وهجيب لي بنتك دار، هجيب لها سياره، واحد يقعد يحط يعني قد كده. هنعمل زي صاحبنا راح يتجوز، الاب انت شغال ايه؟ قال له ده الزعف. قلت يا جماعه الطيبين عندنا في مصر ده الزعف؟ قال لك ده راجل بتاع لحمه بقى وهيئه البيت، ده الزعف. قلت له جزايا ينطق الجيم دال، بعض الناس كده ينطق الجيم دالا، فبيقول لك جزايا لك جزار. الراجل فرح قال لك بس بقى شكله معلم كبير، البنت هتاكل لحمه تتبسط واقفه على الزواج. شهر عدى اللحمه ما دخلتش البيت، البنت اشتكت لابوها قالت له انت قلت لي ده جزار مش جزار، ده انا ما شمتش اللحمه حتى، ازاي يا بنتي؟ هتقولنا الراجل ده ايه يا عم الحاج في ايه؟ مش قلت انت شغل دزار؟ قال له ايوه دزار عم بيع دزار. انت اللي فهمت غلط، عم بيع دزار، عارفين الدزار؟ ده انا اللي اصبر اسمي عبد الكويس اني الوقت ايه؟ كاروتة بتاع كاروتة مش بتاع لحمة. فالشاهد يعني دايما الشباب المقبل على الزواج كن صادقا، لا تكذب، لا تعد بما تعدد عن الوفاء به. لماذا؟ لان قيمتك سوف تنزل، واذا نزلت قيمتك عند زوجتك وعند اصهارك فلا قيمه لك خلاص. يقول لك دايما كده يعني بقى لعبه يويو، ما هوش رجل، كلام وخلاص كلام. عشان كده كثير ما قلت الشباب هتتزوج تعالى تعالى هيقول لك هتدفع مهر، انت مقدرتك ايه؟ اللي معاك الان 100 يورو قول لهم بس هدفع مهر 100 يورو، مش هيرضوا، ما يرضوش. انا هعمل ايه؟ ما يرضوش، يبقى مش بتاعتك. لكن انا هديكوا 10,000 يورو هو مش لاقي ايه؟ طيب نتفق ماشي خلاص، من فين يا ابن المهر؟ تجيبهم منين؟ تسرق؟ قول لي بقى تعمل ايه؟ فروح تثبت الناس. ولا انت عايز تتجوز وتحمل همك لغيرك؟ النبي قال لك من استطاع منكم ايش ارداء فليتزوج، لكن لا انا اروح اعمل نفس سبع ركاله واروح اعيط لابويا في البيت انا ما عنديش، والاخوات انا ما عنديش. شيل الشيل يا حبيبي، انا مقدرتي ادفع مهري كده، ده اللي عندي الان. ما ينفعش يا اخي، جزاكم الله خير. شوف بلال لما راح تزوج وكان معه صحة بأخذ ولا العميل، فهم رايحين في الطريق كده يقول له يعني كان يزور أختين من بيت واحد، قال لما تروح يقول له الوالد إن أنت بلال مؤذن النبي وأنا صحابي النبي كده عشان يعني ينفق علينا. شوف بلال بقى دخل إن الحمد لله راح قال في الحاجة، ثم أما بعد أنا بلال بن رباح عبد الحبشي قبل الآخر كنت ذليلا فأعزني الله بالإسلام، وهذا أخي فلان أنت زوجانا فالحمد لله، وإلا تفعلوا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا مش عارف، أنا بلال عبد الحبشي ربنا عزني بالإسلام، لكن ما عنديش لأقول لك عندي عزة ولا عندي ما عنديش خارج. طيب الأفضل من طلب يا ولدي استشر ابنك. دخل على البنت قال يا بني جاءك الباب الرباح، قالت أبي كيف أرفض رجلا من أهل الجنة؟ الله شفتك البنت المؤمنة، كيف لا أقبل رجلا من أهل الجنة؟ شوف حديث النبي، يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت دفا عليك في الجنة، كيف ترفض رجلا من أهل الجنة؟ الله أنت كذلك قدرتك هي كذا، هي تبقى دي بس، لأن أحيانا الشاب يحاول يكذب يقول لك أنا لا أكذب ولكني أتجمل. تتجمل؟ ما فيش شيء من التجمل هنا يا ابني، دي اسمها المسلمون عند شروطهم، فيش تجمل هنا. واحد لأ واحد يساوي اثنين، خلاص ما عندي سكن اصبروا عليه، ماشي نصبر يا ابني مش مشكله، احنا بنشتري راجل يعني مقطعين في فكرك راجل مثلا يعني. فخذ بالاسباب وكن واضحا ولا تعد بما تعلم عليه وتعلم، عشان ما تسقطش من انظار الناس. دايما كده عد بما تستطيع ان توفي به، ما اقدرش ما وعدش. فإيه اللي الثاني علينا الروابط في النبي؟ طيب في بعض النذور للمحادثات النبي نهى عنها، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذا هل حد ينذر على معصية أو يوم ويمكن أنت منه أنت مش بريان، إذا أنا بنزل على معصية إزاي من الشيخ ما نصرش لا يعصي إزاي؟ والله ما أكلم كذا 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 ولا أدخل بيت فلان، نازل علي ما أدخلش بيت فلان. طب استنى استنى استنى، فلان ده يا ابن كافر ده مسلم يعني أخوك. أيوه طب إزاي يا ابن تنزل نازلة معصية قطيعة الأرحام يا عم الشيخ أرحم مين؟ أنت كمان مش عارف إن أخوك المسلم من الرحم ولا إيه؟ الرحم بتنقسم يا ابني قسمين، رحم خاصة ورحم عامة. الرحم الخاص أظهارك أقاربك من سلف النسب والدم وأقربهم أمك وأبيك وبعد بقية الأقارب، وفي الرحم العامة كل من يشترك معك في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله من رحمك. كيف تنذر ألا تكلم فلان أو ألا تدخل بيت فلان؟ بعضهم كمان ينذر ألا يأكل سمسة من الطعام. طب كيف تحرم الحلال؟ لا نزل سورة في المسألة دي، سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحارب ما أحل الله لك، لما منع نفسه أكل العسل عندما اتفقت بعض الزوجات النبي على يعني كده غيرة من أحد الزوجات، إزاي النبي يقول عندها عسل؟ طيب مين عندنا نقول له الشامين بإذن غفيف كده في ريحة كريهة هو أكل عسل، فخلاص نقولش العسل تاني. يعني ينزل سورة تربية، يا أيها النبي لما تحارب ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ما ينفعش نحرم الحلال. ليه تمنع نفسك أكل معين وتقسم على كذا؟ هذه كلها معاصي وذنوب. فلا مش خنا عمل ما تنفذش وكفر كفرت يمين اطعم 10 مساكين وكل اشتغل من الإطعام. انت كفارة جدا كل الأكل اللي انت حرمت على نفسك ما ينفعش تحرم الحلال. دي مصيبة كبيرة جدا. كل ينزل ما يكلمش مش عارف مين ما يروحش عند مين وما يشربش ايه وما ياكلش ايه. لا هي كلها معاصي لا يجوز لا يجوز النذر فيها. يبقى نذرت على معصية لا تعصي وكفر كفارة يعني. طيب يا عم الشيخ الواحد ما كانش يعرف الأحكام دي وأحيانا كنت بنذر لدول ما بقدرش أوفي بيها بعد كده. نذرت إن أنا صوم 20 يوم ما قدرتش أعمل إيه وعاجب عن الصيام. من نذر نذر عجز عن الوفاء به عليه أن يكفر عنه كفارة يمين يعني يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام ولا يعود لمثل هذه النذور. خطير جدا إنك تنذر نذر نذر تضيع الوفاء به. وياما ناس يحطوا نذور قد كده ومش فالنذر له ضوابط في الإسلام. الإسلام يجي يضع الضوابط. إذا عبد المطلب نذر نذرا عظيما أو لا يذبح أحد أبنائه مشكلة كبيرة ولا إيه؟ صعبة أو عن نفسه لحكمة أرادها الله عز وجل. والحكمة بيان حرمة الآدمي. إن كان ديت وأنا بقولش 10 من الإبل بس لا أنا خليها 100 من الإبل. عشان كده ديت الإنسان كان ديت الرجل 100 من الإبل. اللي يقتل وأهل القتيل طلبوا الدية يعني عفوا عن القصار وقع على الدية ديته كان 100 من الإبل. الجمل بكام دلوقتي؟ الجمل بكام؟ 1500 أورو أقل حاجة. طيب كمية 150,000 أورو. شفت الأدام اللي حرمة ازاي؟ 950,000 أورو. الله أكبر. المال الدماء اللي بقت سهلة دي في بلد المسلمين دلوقتي والتسجيرات اللي سهلة دي شفت رحنا فين وبعيدنا ازاي؟ يظل الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تظل الساعة إلا إذا ارتكبت وقتلت الدم. أنا لا ما بقتلش. طب ما أنت ممكن تكون قتلت الكلمة وأنت لا تدري. أو الله العظيم شجعت الناس يصوروا ويخرجوا وسقط الدماء محرمة. مش أنت اللي خرجتهم؟ قتلت. ها والله قتلت وأنت لا تدري. وشريك في كل دم وأنت لا تدري. شفت الخطورة فين يا جماعة؟ خطورة الكلمة. ده شوف النبي قال من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جيء به يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله أو كما قال النبي. يا بنص كلمة كلمة اقتل كم حرف؟ أربعة أق مكملهاش أق بس قاتل. أنت شريك في القتل. نهاية الناس وحماسة ويخرجوا للطرقات ويقتل بعضهم بعضا مصيبة جدا. عرفت ليه ما عملنا بالإسلام عدم السعي في الفتن؟ رضي الله عن سعد بن أبي وقاص لما طلب منه أن يخرج في القتال اللي دار بين الصحابيين وجلي علي بن أبي طالب ومعاذ بن سفيان قال لمن يقول الله الصحابة ايتوني سيفا لا يقتل إلا كافرا وأنا أخرج معه. يعني الدين يقتل سيف لما جاء في حد ما يقتلش إلا مين الكافر اللي يستحق القتل المعتاد. ده موجود السيف ده يعني معنى إيه؟ ما اشتركش أبدا إلا فتنة. الله أكبر. تفكر الصحابة رضي الله عنهم سعد بن أبي وقاص ائتوني بسيف لا يقتل إلا كافرا فيستحق كل ما تبعت على المسلمين وعلى سلح المسلمين. لكن أقتل أخي بإيدي ما في الحديث النبي إذا ارتقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يا رسول الله هذا القاتل فنزل المقتول قال إنه كان أحرص على قتل أخيه. شوفهم كده في المظاهرات كل حريص على قتل أخي رجلا كل حريص أطوله دي المصيبة الخطيرة جدا. دي أكثر شيء البعد عن السنن وعن المنهج. نسأل الله يسلم الأمة وأن يهديها المنهج السليم. اللهم آمين. هذه وش في مثلا تعليق على الأحداث في مصر في سيناء وغيرها وقتل الكومنات والتفجيرات إن لله وإنا إليه راجعون. يا عم الشيخ أنت اشمعنى الجنوب اللي بيتكلم عنهم؟ طب ما كان في دماء مش عارف فين وفين والله كلمنا عن كل الدماء على كل حرمتها وفي وقتها ولكنها الأهواء عندكم. تكلمنا عن اللي كتلوا في رضا وفي المعنى واللي كتلوا فينا هناك وهناك وهنا وقلنا يا جماعة الدماء محرمة اتقوا الله اتقوا الله محرمة. الجيش ده اللي يقتل منه أبناء مين أبناء الجيش ده؟ ما هو أخي وأخوك وابن وابنك وعن وعنك وعن مسلمون يحرسون البلاد كيف يفجروا دماء مسلمين دماء محرمة؟ فهل هذا الإسلام الإجابة له؟ هذا إرهاب هذا تطرف ينبغي على الأمة بأسرها أن تتكاتف للقضاء عليه ويساند الشعب مؤسسات الدولة من أجل القضاء على التطرف والإرهاب في البلاد. وإلا عامة الفوضى وأربعة الدماء رخيص إن لله وإن إليه راجعون. هذه مشكلة خطيرة جدا. هذه يا جماعة ثمرة الفتن دماء محرمة تسيل بإيدينا وبتحريضنا وبأقوالنا وبتهييبنا للناس. اقعد في بيتك. قال والله يا رسول الله من نجاة؟ قال امسك عليك لسانك واللسان بيتك واقف على خطيئتك اتكي على خطيئتك. شوف دلوقتي كان وقت قضائية بتكفر على نعم فلان كافر اقتلوه اقتلوه ايه ده؟ هي دي وقفة الاعلام؟ اقتلوا الناس؟ اللفان دي قاعد لي في قناة لابس لي جبة الأزهر وعنة الأزهر وما شاء الله لابس جلابية يعني دسة يعني وعامل جلابيس كده تلمع وشبلانة ويقتلوا ها لازم يقتلوا. طب ما يقولش اقتلوا ليه وقاعد في الفضائيات كده ومين اللي بيروح فيها؟ الشباب المساكين. وهو قاعد فين؟ قاعد أمام الفضائيات مصرح لحياته ما شاء الله مستكسبها كمان من البطئة ومروقة ووضع أطيب للطور. ومين اللي بيقتل؟ أبناء المسلمين ودماء المسلمين. ليش حسن حصون الأمة ندمره ونفتته لمصلحة من؟ قال في أيادي خفية خففيش الظلام التي تريد أن تنهى من هذه الأمة فإن لله وإن إليه راجعون. ولكن مصر محفوظة بإذن الله تعالى سيحفظنا الله من الإرهاب والتطرف وهذا الفكر المدمر. اللهم آمين. فنقول يا جماعة الدماء محرمة. شوف جاء الإسلام يجعل الدية 100 ناقة 100 ناقة. أيوة الإنسان مكرم الدماء محرمة يذبح 100 ناقة يا عبد المطلب فداء لعبد الله. نعم يا ولد.
زمان البدري بيشيشتا ده بيشيشتا فانا عبد المطلب ده عندي شبهة زي زون عبد الله سو شلحبي بيان عندي بيشيشتا عبدين تنين فاس ان اصفلشا Art und Weise, wie es die Brüder gemacht haben, und dann wieder zusammengefasst und die Vorzüge daraus erwähnt, was man aus diesem Ereignis oder aus dieser Geschichte entnehmen kann. Kommen wir zu einem weiteren sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt, über den viele Menschen unwissend sind. Und dieses bezüglich dem dieses Gelübde abgeben, diesen Schwur abgeben, ja, weil er sich selbst geschworen hat, wenn mir Allah 10 Kinder gibt, ja, 10 Söhne gibt sozusagen, dann werde ich einen davon opfern. Ja, dieses, ich denke mal, dass es zu Deutsch Gelübde heißt, ja, aber diesen Schwur allgemein, dieses Gelübde, das man da angeht, dieses Versprechen mit Allah subhanahu wa ta'ala, hat man gesagt, wenn ich das und das bekomme, dann werde ich das und das machen. Bezüglich dieser Angelegenheit sollte man wissen, dass es viele Arten gibt, oder die ebenfalls der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat, die eigentlich nicht erwünscht sind. Ja, beispielsweise, wenn ich eine Klausur habe nächste Woche und ich sage, oh Allah, wenn ich diese Klausur bestehe, dann werde ich 3 Tage freiwillig fasten. Ja, oder oh Allah, ich habe ein krankes Kind, wenn dieses Kind geheilt wird, dann werde ich, keine Ahnung, 1000 Euro spenden. Ja, ihr wisst ja, was damit gemeint ist, dieses Gelübde, dieses Versprechen abzugeben. Es ist in der Hinsicht nicht so erwünscht, weil man eigentlich, du stellst sozusagen eine Bedingung zu Allah, also du versuchst einen Vertrag einzugehen, indem du versuchst, ja, das hört sich jetzt doof an, aber das hört sich wirklich doof an, also mir fällt wirklich kein besserer Begriff ein, als würdest du eine gewisse Sache mit Nachdruck versuchen zu fordern. Wenn du mir das und das gibst, dann werde ich fasten. Ja, als wärst du in der Stellung, sozusagen in dieser Art und Weise Geschäfte oder Verträge mit Allah einzugehen, indem du sozusagen versuchst mit Nachdruck, ja, erpressen wir jetzt natürlich selbstverständlich das falsche Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was damit gemeint ist, diesen Nachdruck verschaffen, ja, dass du sagst, oh Allah, wenn du mich die Klausur nächste Woche bestehen lässt, dann werde ich für dich 3 Tage fasten. Ja, als hätte es, man es sieht offenkundig, sieht es so aus, als hätte es Allah nötig, dass wir für ihn fasten. Ja, dass du sagst, oh Allah, wenn du mir das und das gibst, dann werde ich 3 Tage fasten oder dann werde ich eine Woche fasten oder ähnliches. Ja, als würdest du solche Bedingungen mit Allah eingehen oder solche Verträge eingehen, indem du sagst, wenn du mir das gibst, dann werde ich das machen. Gegenleistung, genau, ganz genau, besserer Begriff. Als würdest du sozusagen die Gegenleistung sozusagen verlangen. Ja, und dies ist die Art und Weise, die nicht erwünscht ist. Denn anstatt dass der Muslim beispielsweise sagt, oh Allah, ich habe ein krankes Kind und wenn dieses Kind geheilt wird, werde ich 3 Tage für dich fasten, ja, dann mach es doch gleich so, indem du jetzt schon fastest. Faste jetzt schon und bitte während dem Fasten Allah, dass er dir deine Angelegenheit erleichtert. Oder wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn ihr heilt eure Kranken mit der Sadaqa. Ja, und wenn du beispielsweise ein krankes Kind hast, dann mach nicht noch so diesen Vertrag eingehen, geh doch direkt hin und spende. Der Prophet sagt, heilt eure Kranken mit der Spende. Ja, damit ist gemeint, dass das Spenden ja ein Mittel ist, was Allah oder ein Grund ist, den Allah gerne mag oder gerne vermag, um dann die Heilung dafür sozusagen zu geben. Ja, dann sollte man nicht sagen, oh Allah, erst wenn du mir das und das gibst, werde ich das und das machen, sondern sei aufrichtig und mach es jetzt schon. Ja, geh jetzt schon. Wenn du eine schwere Klausur hast, fasse doch jetzt schon so einen Tag, ja, an dem du Allah so etwas anbietest und so weiter und so fort, ohne noch diese Gegenleistung und so weiter und so Leistung und Gegenleistung einzugehen. Aber eins sollte man wissen, auch wenn diese Art und Weise nicht so erwünscht ist, es ist trotzdem Pflicht, sie einzuhalten, wenn man es ausspricht. Ja, ist immer ganz, ganz wichtig. Dieses Gelübde ist eine sehr, sehr hohe Pflicht im Islam. Ja, wenn du beispielsweise ein Gelübde abgibst, dass du das und das machst, auch wenn es, wie wir erwähnt haben, nie so erwünscht ist, aber sobald du es aussprichst, bist du in der Position, dass du es auf jeden Fall dann auch machen musst. Dass du es auf jeden Fall machen musst. Und beim Gelübde abgeben sollte jeder Mensch realistisch sein. Man sollte sich nicht selbst betrügen. Beispielsweise, wie der Chef erwähnt hat, in dem Monat Ramadan kannst du auch nur fasten, mit Erschwernis und am liebsten hätte ich gar keinen Bock, den Monat zu fasten und du bist so kaputt nach dem Fasten und so weiter und so fort. Ja, das Fasten ist keine, jeder Mensch hat gewisse Arten der Ibadah, die ihm leichter fallen. Der eine sagt, okay, ich kann in der Nacht leicht aufstehen, der andere sagt, Fasten fällt mir ganz einfach. Aber wenn du beispielsweise zum Personenkreis gehörst, denen das Fasten, sag ich mal, nicht so gegeben ist, ja, du fastest den Monat Ramadan gerade nur so, ja, endlich ist das vorbei. Dann ist es Schwachsinn, wenn du die Lippe abgibst und sagst, oh Allah, wenn du mich die Klausur bestehen lässt, werde ich 1-2 Monate für dich fasten. Ey, es ist Schwachsinn. Du musst es machen, wenn du es aussprichst. Aber trage dir doch selbst keine Last auf, die du nicht zu leisten vermagst. Oder, oh Allah, wenn du mir das und das gibst,
werde ich 5.000 Euro in deinem Namen spenden. Du hast vielleicht gerade noch 50 Euro in der Tasche und redest davon, 5.000 Euro zu spenden. Ja? Deswegen, der Mensch sollte immer realistisch sein, was sowas angeht. Und immer aufrichtig sein. Genauso wie beispielsweise, wenn man heiraten geht. Ja? Du gehst heiraten und im Islam ist es halt so, dass du eine Brautgabe gibst. Ja, die Frau muss, es ist islamisch gesehen so, dass du eine Brautgabe geben musst. Ob diese jetzt 20 Euro sind oder ob diese 20.000 Euro sind oder die spielt keine Rolle. Aber eine Brautgabe ist eine Pflicht. Ja, und auf die muss man sich einigen. Bringt auch nichts, zu hinten zu gehen und so einem Schwiegervater zu sagen, ja, ich habe das, ich habe ein Haus und ich habe ein Auto und ich habe einen sehr guten Job und ich habe das, obwohl du eigentlich arbeitsloser Schmarotzer bist und da hast du überhaupt nichts. Ja, aber dann prahlst du so damit, indem du Dinge erwähnst, die du eigentlich gar nicht hast. Und dann fragt man, ja, was bist du denn bereit, an Brautgabe zu geben? Und dann sagst du, weißt du was, deiner Tochter gebe ich 10.000 Euro. Ja, wie wir erwähnt haben, wobei du da kein Einkommen hast, du wirst selbst ratlos, wo du überhaupt diese 10.000 Euro hernehmen sollst. Ja, deswegen, der Mensch sollte sich nie anlügen oder sich was vormachen. Ja. Und genauso ist es auch mit der Erziehung der Kinder beispielsweise, diejenigen, die Kinder haben oder die noch Kinder bekommen werden, mit diesem Gelübde, sobald du es aussprichst, musst du es geben. Ja, und wenn nicht, ist es keine so tolle Angelegenheit, es ist eine Sünde. Und das ist das, was wir viel bei der Erziehung der Kinder sagen, sehen, wenn beispielsweise du einen Sohn oder eine Tochter hast, das war ja jetzt eine Zeugnisausgabe, und du sagst, wenn du ein Zeugnis bringst, dass das mindestens den und den Notendurchschnitt hat, dann kaufe ich dir beispielsweise ein Auto oder dann kaufe ich dir ein Fahrrad, obwohl du gar nicht in der Lage dazu bist. Ja, und dann bringt dieses Kind dieses Zeugnis und du schaffst es aber nicht, ja, und dann hast du sozusagen gelogen. Dann hast du sozusagen gelogen, aufgrund dessen, weil du etwas gesagt hast, was du nicht einhältst. Und das wird psychisch sehr viele Auswirkungen auf das Kind haben, dass es dann dir gar nicht mehr glaubt, dich als Lügner sieht, ja, und das Wort, das du gibst, dann gar nicht mehr so richtig einhältst. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, es gab eine Frau, die zu ihrem Kind gesagt hat, yani, komm her, hier hast du eine Dattel, hier komm her, ich gebe dir eine Dattel sozusagen für ein Kind. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, yani, wenn du wirklich keine Dattel hättest, würdest du als Lügner aufgeschrieben werden. Ja, du würdest dann als Lügner sozusagen ziehen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig im Islam, dass man erstens selbstverständlich nicht lügt, aber auch Dinge nur dann ausspricht, wenn man bereit ist, diese einzuhalten. Ja, und das sehen wir in der Geschichte von Bilal, radiallahu anhu, als dieser heiraten gegangen ist mit einem anderen Sahabi, ja, und dieser andere Sahabi hat gesagt, hör mal zu, wie wir da hingehen, ja, dann, sie haben nicht direkt das Wort prahlen benutzt, ja, aber sie haben halt gesagt, lass uns erwähnen, dass du der Gebetsrufer bist vom Propheten und dass du das bist und das bist und das bist. Ja, sozusagen, lass uns gut dastehen. Das wäre ja eigentlich nicht gelogen. Ja, er war ja wirklich der Gebetsrufer vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber er wollte dies trotzdem nicht, ja, sich von den Leuten so gut zu zeigen. Und dann ist er zum künftigen Schwiegervater hingegangen und hat gesagt, hör mal zu, ich, wie man so schön sagt, ja, ich fasse dir das Ganze zusammen. Ich bin ein Habashi sozusagen, der Habashi, das war ja Abyssinien und Schwarzer gewesen. Äthiopien, nicht Abyssinien, doch Äthiopien, Abyssinien ist doch das Äthiopien, oder? Ja. Ist richtig? Ja. Ja, dass ich aus Abyssinien bin, aus Äthiopien sozusagen, ja. Und da hat er sich gar nicht sozusagen geschmückt. Ich bin der Gefährte und ich bin auch beim Propheten und ich rufe zum Gebet und so weiter und so. Da hat er gesagt, warte, lass mich meine Tochter fragen. Und die Tochter hat eine schöne Art und Weise geantwortet, weil sie gut erzogen war. Und ich gesagt, wie soll ich jemanden ablehnen, der jetzt schon zu den Bewohnern des Paradieses gehört? Ja. Also hier sehen wir auch, was die Heirat angeht, ja. Sag mir Dinge, die du einhalten kannst und verspreche nicht so viel, was du dann eigentlich im Endeffekt nicht einhalten kannst. Und man sollte immer wissen, dass Gelübde, auch wenn es nicht erwünscht ist, ist es für dich eine Pflicht, diese Gelübde einzuhalten. Aber da gibt es Ausnahmen. Und zu diesen Ausnahmen werden wir jetzt, inshallah ta'ala, kommen. Es gibt gewisse Regeln, die man einhalten muss beim Gelübde. Solange das Gelübde etwas Erlaubtes betrifft, auch wenn es nicht gern gesehen ist, musst du es machen. Also wenn du beispielsweise sagst, ich gebe ein Gelübde, dass ich, keine Ahnung, einen Monat fasse und das Fasten fällt dir schwer, sobald du das Gelübde gibst, musst du es auch einhalten. Wenn du dazu gar nicht in der Lage bist, ja, gibt es Ersatzmöglichkeiten. Wenn du dazu beispielsweise, du gibst ein Gelübde oder du schwörst, ja, und du das wirklich aus englischen Gründen gar nicht einhalten kannst, dann ist die zweite Rangstufe, dass du 10 Personen speist. Und wenn du nicht in der Lage bist, 10 Personen zu speisen, musst du 3 Tage fasten. Nicht wie heutzutage manche, die geben dieses Gelübde und dann sagen sie, okay, dann fasse ich halt 3 Tage. Nee, geht's nur rein. Wie machst du das? Ich hab gesagt, Owen, dann ihr werdet schon nicht gesagt. Nein, dass er zuerst diese 10 Personen speist, wenn er dazu nicht in der Lage ist, dann 3 Tage zu fasten. Gelübde, die verboten sind. Beispielsweise, wenn du sagst, Wallahi, wenn das und das und das und das passiert, dann werde ich mit ihm kein Wort mehr reden. Obwohl es sein Bruder ist, sein also leiblicher Bruder oder Bruder im Islam. Ja, oder wenn das und das und das passiert, dann werde ich das Gebet nicht in der Gemeinschaft beten. Oder wenn das und das passiert, werde ich vielleicht gar nicht beten. Du hast ein Gelübde abgegeben, aber hier ist es verboten, das Gelübde einzuhalten. Wir haben vorhin erwähnt, beim Erlauben ist es verboten, das Gelübde nicht einzuhalten. Hier bei diesem Art von Gelübde ist es verboten, es einzuhalten. Es ist verboten, es einzuhalten. Warum? Du schwörst gegen eine Pflicht, beispielsweise der Ibadah beispielsweise, wenn du sagst, wenn das und das passiert, dann werde ich Maghrib heute beispielsweise nicht beten. Oder ich werde nicht in der Gemeinschaft beten, in der Gemeinschaft für die Männer natürlich. Ja, und so weiter. Das ist für dich verboten. Oder wenn du dir schwörst, dass du eine gewisse Art nicht essen wirst, beispielsweise vom Fleisch oder von irgendwelchen Nahrungsmitteln, die erlaubt sind, ja, das darfst du ebenfalls, weil Allah Azzawajal hat diese erlaubten Nahrungsmittel hervorgebracht für die Diener, ja, und diese, man sollte keine Sache, die erlaubt ist, verbieten, sich selbst. Ja, ihr kennt die Geschichte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Honig und so weiter und so fort. Wollen wir nicht zu sehr auswandern in diese Sache, aber viele von euch oder die meisten von euch kennen diese Geschichte. Also alles, was mit Gelübde zu tun hat, liebe Geschwister, was gegen ein Verbot geht, beispielsweise, wenn das passiert, werde ich mit dem Bruder Hussein kein Wort mehr reden. Ja, obwohl Hussein ist eigentlich mein Bruder, ja, er gehört zu der Verwandtschaftsbande. Denn die Verwandtschaftsbande im Islam lässt sich in 2 unterteilen. Einmal die direkte Verwandtschaftsbande, ja, wo ein Blut irgendwie zwischen uns ist, und die Verwandtschaftsbande durch die Brüderlichkeit im Islam. Ja, auch wenn ich zwischen ihm kein Blut habe und nicht, es gezählt er zu meiner Verwandtschaftsbande, weil er mein Bruder in der Religion ist. Und ich sage, wenn das und das passiert, werde ich mit ihm kein Wort mehr reden. Obwohl es für dich verboten ist, ihn zu meiden in dieser Hinsicht. Also auf diese Art von Gelübde darfst du dann nicht einhalten. Ja, ich denke, es ist klar angekommen. Und das andere Gelübde, was natürlich erlaubt ist, musst du einhalten. Wie wir erwähnt haben, bist du dazu nicht in der Lage. Wirst du 10 Personen speisen, 10 bis 40 Personen speisen, bist du dazu ebenfalls nicht in der Lage, musst du 3 Tage fasten. Wir kommen wieder zurück zur Geschichte, nachdem wir diese Angelegenheit des Gelübdes. Wie gesagt, die Geschichte des Gelübdes ist sehr, sehr komplex und wirklich, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, sollte man dieses Gelübde nicht aussprechen. Aber wenn du es aussprichst, musst du es einhalten. Ja? Wir kommen wieder zurück zu der Geschichte von Abdul Muttalib und Abdullah. Wir sehen, dass diese Losteile, die gezogen worden sind, so lange auf den Sohn gefallen sind, bis es 100 Kamele waren. Und dann ist es erst auf die Kamele gefallen. Dies bringt auch eine Weisheit mit sich, um uns zu zeigen, dass der Stellenwert des Menschen viel, viel höher ist. Dass der Mensch allgemein, ja, der Mensch allgemein bei Allah hat einen gewaltigen Stellenwert und einen gewaltigen Wert. Ja, nicht, dass es jetzt jemand falsch versteht, aber es war gewaltig, dass man den Stellenwert des Menschen erhoben hat auf 100 Kamele. Jetzt hört das jemand und versteht es falsch und sagt, guck mal, bei denen sind die Menschen nur 100 Kamele wert. Aber du musst dir so vorstellen, wie es früher halt gekommen ist, ja, wie der Bruder Zakaria erwähnt hat, weil ich, ein Kamel vielleicht kostet. Schwedische Kamel. Ich habe ja nicht gemeint, ein Kamel kostet 1500 Euro. Ich hoffe, das stimmt auch. Aber das günstigste wahrscheinlich, plus minus. Haben wir einen Bauer unter uns? Nee, haben wir nicht. Ja, sagen wir mal von 1500 Euro. Ja? 800, 900 Euro. Das sind die Babys, oder? Das ist ja sehr gut. Also. Wenn Sie eine Ziele haben, 1500 und so, wir fassen zusammen sagen, das Kamel kostet 1000 Euro. Dann sage ich, das Kamel kostet 1000 Euro und dann ist der Wert angehoben auf 100 Kamel. Warum dies wären dann, ja, muss man kein Mathematiker sein, das wären dann plus minus 100.000 Kamele. Ja, 100.000. Kamele? Nein, falsch, 100.000 Euro. Ja, es wären dann 100.000 Euro. Die sieht man nicht, dass jemand auf die Straße geht und er hat jetzt viel Geld und er bringt jemand um und gibt ihm einen Scheck von 100.000 Euro und sagt, es ist gut jetzt. Ja, sondern, um früher zu zeigen, wie der Stelle. Ja, nee, guck mal, man wurde gefragt, wie ist denn der Wert bei euch? Man sagte 10 Kamele. Aber also aus einer Weisheit hat er die Pfeile immer wieder auf die Kamele fallen lassen, bis er uns beibringt, guck mal, der Wert des Menschen sind nicht bei 10 Kamele, sondern ist bei 100 Kamele. Und jetzt ist es so, in der Gesetzgebung war es so gewesen, wenn jemanden beispielsweise umbringt oder so, ist die Wiedergutmachung, dass er ihm 100 Kamele sozusagen. Ja, und ihr seht, wie gewaltigen Wert das hat. Und dann automatisch schließt man kurz, wenn man sagt, okay, wenn das eigentlich der Wert des Menschen ist, was ist dann eigentlich mit diesen ganzen Terrorakten und diesen barbarischen Morden, was man sieht in den islamischen Ländern, ja, und der gehört der Partei an und der Partei und die töten sich auf den Straßen, weil der dieser Meinung folgt, der dieser Meinung folgt. Ja, das sind wirklich Geschehnisse, die wirklich niemandem gefallen, was zurzeit in den Ländern abgeht, ja, dass man sich gegenseitig umbringt, vielleicht deinen Nachbarn und so viel Blut vergießen auf den Straßen. Und wobei man eigentlich als Muslim wissen sollte, der Wert des Blutvergießens bei Allah azza wa jal, ist gewaltig. Das Blut von Menschen ist gewaltig bei Allah azza wa jal. Das heilig bei Allah azza wa jal. Und es ist nicht einfach so dafür gedacht, dass man jeden x-beliebigen umbringt, den man möchte oder ähnliches. Und ebenfalls musst du selbst nicht der Grund sein, weshalb du mordest, dass du mordest, sondern kann auch sein, dass du dazu motivierst zu morden. Und da sehen wir das, was ebenfalls in den islamischen Ländern oder sagen wir mal arabischen Ländern ist, ja, dass die Leute der Parteien beispielsweise, die in englischen Regierungsvierteln sitzen, ja, und denen es gut geht, im Fünf-Sterne-Hotel und so weiter, und die sagen, geht auf die Straßen und bekriegt euch und wir müssen unser Anrecht von der Regierung zurücknehmen und demonstriert und macht und bis auf den Tod und so weiter, wir müssen die Menschen, die gestorben sind, rächen. Das sind alles schwachsinnige Aussagen, ja, weil du motivierst zum Töten. Und derjenige, der motiviert, ist ebenfalls in der Bestrafung, so wie derjenige, der es unnötig macht. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man dies wissen. Guck mal, Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, in der Zeit der Fitna, was da war, die Streitigkeit, ja, zur Zeit von Ali, radiallahu anhu, man hat ihm gesagt, Ali, dass man auf die Straße geht und tötet. Und da war es so gewesen, dass man den Muslim als Kafir erklärt hat und so weiter und so fort. Ali, sehr, sehr chaotische Zustände, dass man den Tekfir über den gemacht hat. Aber guck mal, welche schöne Aussage. Er hat gesagt, bringt mir ein Schwert, das sicher nur dem umbringt, der es auch wirklich verdient. Ja, und guck mal seine Weisheit. Bringt mir ein Schwert, das wirklich keinen Muslim umbringt. Das nur den Kerl im Kriegsfall sozusagen umbringt, im Kriegsfall. Ja, und hier sehen wir, warum hat er dies gesagt? Weil er sich sicher war, weil er gewusst hat, das Töten eines Menschen ohne den dazugehörigen Grund, ja, oder dass es nicht legitim ist, denn es gibt legitim. Ja, wenn im Kriegsfall ist es halt mal so, da braucht man nicht rosa rot drum rumreden, auch im Kriegsfall musst du dir das gefallen lassen und so weiter. Nur wenn der Kriegsfall ist, ist es ja was Normales. Aber guck mal, was er gesagt hat, bringt mir nur ein Schwert, bei dem sicher ist, dass keine Muslim umbringt. Und dies war eine wunderschöne Aussage aufgrund dessen, weil er das gewusst hat. Aber das, was wir heutzutage in den islamischen Ländern sehen, dass das Töten der Muslime gegenseitig, dass es gar nicht umgebe ist, ist eine traurige Angelegenheit. Also die Geschichte allgemein festgehalten. Das Gelübde ist eine gewaltige Sache und sollte man nur abgeben, wenn man sich sicher ist, dass man es schafft und nur in erlaubter Art und Weise. Ja, nee, ich habe es allgemein erwähnt in den arabischen Ländern. Ja, aber der Schirr hat zum Beispiel gesagt, speziell das, was jetzt beispielsweise in Ägypten abgeht. Ja, ich habe es allgemein gesagt und habe die arabischen Länder erwähnt, weil es überall drunter und drüber geht. Aber speziell jetzt beispielsweise in Ägypten sehen wir das, dass man dazu aufruft, geht hin und tötet die Sicherheitskräfte und die Armeen und macht das und macht das und macht das. Ja, die Menschen, die mit bloßen Aussagen, mit ihren Zungen, ja, nicht wissen, welch großes Unheil sie anrichten. Ja, dass du zu mir, dass du jemanden motivierst zum Töten, für dich fällt es vielleicht leicht, ja. Du sitzt in deinem klimatisierten Haus, ja, und isst und trinkst und sagst den Leuten, geht auf die Straße und tötet die Sicherheitskräfte und Ägypten und guck mal, was die Regierung mit uns macht und wir müssen auf die Straße und kämpfen und Revolution und machen und machen und machen. Ja, und wobei der Chef schon mehrmals über diese Themen geredet hat, wie Demonstrationen oder Revolutionen und ähnliches. Aber alles Dinge, ja, die nur mit Emotionen hochgekocht sind und nur die unnötiges Blutvergießen bringen. Und traurigerweise sehen wir es jetzt speziell in Ägypten, dass es sehr, sehr heftig drunter und drüber geht, was diese Angelegenheit angeht.
إن القضية خطيرة هذه لجانب فكر التكفير في الأمة الذين كسروا ولاة الأمور وجيوش الإسلام وشرط الإسلام هذه الثمرات الدينية الأمة الآن من إزهاق الأرواح وقتل الأبرياء حديث النبي عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله المجند ده واسع الحدود يحفظ أمن البلاد سبحان الله في سبيل الله فجأة يأتي المكسرون بصاروخ دمار يفجروا منشأتهم والأسف تحت صيحات الله أكبر. تخيل تخيل وصلنا فين؟ مستخدم الدين في القتل في هذه الصورة، في قتل المسلمين، في قتل المحرسون، في قتل الجنود المساكين. إن لله وإنا إليه راجعون. ندعو الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يحفظهم في الشهداء لأنهم على حدود بلد يحفظونها ويحفظوا أمنها، فامتدت لهم يد الغدر. وما زالت يد الغدر تعمل في بلاد المسلمين، فلا بد أن يفطن المسلمون لما يراد بأمتهم من هؤلاء. إذا الدماء محرمة ولها قيمة في الإسلام. 100 ناقة يهودية، نعم. إيه كمان يعني نستفيد من قصة الذبيح الثاني؟ هي قيمة الكلمة والوفاء. شوف، يوفي كلمته حتى وإن كان الوفاء بها ذات خسلبة الكلمة. ده كانوا في جاهلية، وهي الإسلام احترام الكلمة. سورة المائدة بدأ الله تعالى بقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. ولا شك في عقود بينك وبين الله، في عقود بينك وبين الخلق، وأنت مطالب بالوفاء بجميع العقود. لدرجة أن بعض العلماء لما تكلموا عن سورة المائدة قالوا الأمر العجيب أن السورة دي اتكلمت عن بهيمة الأنعام وعن النسل وعن الذبائح، فالعقود المطالب بها الوفاء بها في أول السورة الوفاء مع البهيمة. يا الله، مع البهيمة، فالذي أمرك بالوفاء مع البهيمة من باب أولى أن توفي مع بني بيتك من البشر. إذا وفيت بينك وبين البهيمة عقد أول الله فيه، العقد الأول هو العبودية لله تعالى الذي أمرك لذاتها بعد أن استخرها لك وأمرك بالإحسان إليه. أدي واحد العقد اللي بينك وبينها إنها سخرت لك وزوجتك، تشرب من ألبانها وتخدمك في أعمالك وكيف تذبحها وتأكل لحمها. وفت الله، وفت الله، وفت خالص. تجد سبحان الله لقيت الأنعام البقر والجاموس شغالة معاك في الأرض في العيل النار، راحة جاية صح؟ تحرف لك الأرض وشغالة، ما تقولش لا، وتحطها في الساقية وتغرمي عليها وتدور عشان تسقيلك الأرض، وتيجي آخر النهار تحليبها وتشرب اللبن وتجيب لك العجل الصغير ماشي كده، وبعدين يدبح. ها، وقفت بتفسير الله له. طيب انت لازم توقف معها بقى، فليحد شفرتها وليرح ذبيحتها. عقد بينك وبينها انك تكون بها رحيما رفيقا. فالذي امرك بالاحسان للبهيمة والوفاء بالعقد والله عليك تخون عهدك مع الملك في العبودية، وتخون عهدك مع الخلق بالتكفير والتصديق والترجيع بلا ضوابط والقتل وسفك الدماء والإرهاب وترويع الآمنين. يا أخي يا أخي، النبي يقول لك إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قد إيه الإسلام جميل تنفي الناس. فقصة الذبيح الثاني بتعلمنا الوفاء، تعلمنا ازاي نوفي نكون أوفياء، ما نخونش، نكون صادقين ما نكذبش. هو ده الإسلام، من لا ينسى ولا ينافق. يا ابني قول كلمة الحق ولا تخشى الله لومة لائم. هيتهموك وانت بتعمل الخلق، اذا كنت بتعمل الخلق حاجة تانية بقى. اللي بيعمل من اجل الخلق هيشوف الكفر الكثيرة مع مين ويحاول يجاملهم الدين. زي الحاصل في الامة اليوم، كم من اناس فتنوا في هذه الفتن، شافوا الكفر الكثيرة في الرايقة مع مين، وسائل اعلام مدمرة الان. ليه؟ من اجل الدنيا. تجد إعلاميين في بلاد المسلمين يشكوا صف الشعب ويحرضوا بعضهم على بعض عشان تنتشر الدماء وتكثر. وظيفة الإعلام الصدق والأمانة. وظيفة الإعلام يجمع الكلمة ويصرفش من مزقش الأمة. وظيفة الإعلام يوجه ويعلم الناس القيم والأخلاق مش الرذائل. مصيبة كبيرة جدا بتعيش الأمة في وسائل إعلامنا إلا من رحم رب العالمين. يبقى لابد إن الإعلام يرتقي له. عايزين سلام مجتمعي وفاق وجمع كلمة. نبعد عن التحريض والأكاذيب والشائعات. تكذب ليه عشان الدينار والدرهم والدولار؟ إلى زمان ركبت أفخر السيارات وقعدت في الأصول وأخذت الدولارات وبعدين هتموت وهتسب كله وتبقى تبعة الكلمة التي كانت سببا في تنظيف شعب وفي تهنيج أمة وفي نشر الأكاذيب بعد أن تذهب بيها. مشكلة كبيرة جدا. الإعلام أمانة والكلمة أمانة. الإنسان لو جلس أمام الإعلام نصف ساعة في الضغط يعني ويرتفع فضلا عن بقية الأذى والأمراض. الناس تذاوي بغير الدين وكلامهم كلام برتبية وصراك. وناس على الجهة الأخرى ألعن منهم ده حرب كلامية وحرب سباك وحرب تكفير حرب تخطيط. فين يا جماعة التربية؟ فين القيم؟ فين إعلام المسلمين القيم؟ فإن الله وإن إليه راجعون. الآن في حيرة من أمرك أن لا أتذكر حديث النبي ستكون فتنة يصبح الحليم فيها حيران. مشكلة كبيرة جدا. مشكلة كبيرة جدا. عبد المطلب كان في الجاهلية وعلمنا الوفاء. الوفاء وإحنا أمة الوفاء لازم نتعلم الوفاء. الذبيح السنة بيعلمنا الوفاء وأمانة الكلمة والصدق وعدم الكذب وعدم الخيانة. أيضا بتعلمنا قصة الذبيح منزلة وقدر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا محمد قد حفظك الله تعالى في الأصلاب وفداك في جدك الأول إسماعيل الأعلى إسماعيل ثم في أبيك الأدنى عبد الله فلك شأن عند ربك ولبيان لقبر النبي ومنزلة النبي قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام. إن قدر مقر كان لقاءه الواصل مع الأصل الثالث ومع التعريف بنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام.
سمعنا واجب من شو ذا؟ اللي واجب فاصل يبين دينا أو ديزا بشيش ترى اثنين كم؟ ein sehr sehr wichtiger Fossil. Nach dem was das was die Muslime und wir alle zusammen sehr sehr nötig haben, ist, dass man sein Wort hält, wenn man ein Wort gibt. Und wir sehen auch eine Geschichte von Abdul Muttalib. Yani, guck mal, er hat sich selbst ein Versprechen gegeben, ein Wort gegeben, wenn Allah das und das gibt. Wie wichtig es ihm ist, das einzuhalten. Ja, selbst wenn er dafür 100 Kamele opfert. Wie wichtig es ist, sobald man ein Wort gibt, dass man dieses Wort hält. Und guck mal, Allah, also wir beginnen Surah Al-Ma'idah, Surah Nummer 5. Beginnen ab Vers Nummer 1, wenn Allah also sagt, im Namen Allah ist alles Erbarmen, was ist beim Herzen. Und dann kommt ein Aufruf an die Gläubigen, indem er sagt, oh, die ihr glaubt, haltet die Abmachung. Oh, die ihr glaubt, haltet die Abmachung. Und Abmachung kann man auch Verträge beispielsweise benutzen. Haltet die Abmachung, haltet die Verträge, haltet das Wort, das ihr gebt. Und das sollten die guten Charaktereigenschaften eines Muslims sein. Ja, dass er, wenn er ein Wort gibt, dass er das dann auch hält. Wenn er eine Abmachung eingeht, dass er das dann auch hält. Dass man sich selbst erzieht auf diesem Weg, dass man gute Charaktereigenschaften erlangen kann. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig, dass man Wert auch legt auf seinen eigenen Charakter. Und man sollte Allah also fürchten, was das angeht. Ja, und nicht so, wie wir es heute sehen, in den islamischen Ländern, die Verträge werden nicht eingehalten und chaotische Zustände und Straßen und dies und das und dies und das. Ja, alles Dinge, die nicht so schön sind. Wobei man eigentlich merkt, wie weit man eigentlich von der Religion des Islam weg ist. Also das Wort zu halten, ja, ist ein sehr, sehr wichtiges Gebot im Islam. Und das ist das, was uns Abdul Muttalib hier zeigt. Und man muss erwähnen, das war in der vorislamischen Zeit. Ja, das war in der vorislamischen Zeit. Aber trotzdem hatten, war es bei ihm so, ja, ein Mann, ein Wort. Ja, wie man so schön sagt, das gehört zu. Ein Mann, sobald ein Mann ein Wort gibt, ja,
muss er es einhalten. Ein Mann, ein Wort. Und das war in der vorislamischen Zeit. Und die sollte uns vor allem heute beibringen, wie schön eigentlich die Religion des Islam ist, welche schöne Eigenschaften sie mit sich bringt, wovon viele eigentlich sehr, sehr wenig Kenntnis haben. Der nächste Vorzug, den wir erwähnen und gleichzeitig der letzte, ist der Stellenwert des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das mag der eine oder andere sagen, wie kommst du jetzt auf den Propheten Muhammad, der hat noch gar nicht gelebt zu der Zeit. Ja, trotzdem, den Stellenwert, den Allah dem Propheten Muhammad gegeben hat. Guck mal, Ismail wäre eigentlich auch getötet worden. Ja, aber es kam nicht dazu. Und wir haben erwähnt, Ismail gehört zu den Vorfahren des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und der Vater von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Abdullah, war ebenfalls vorgesehen, dass man ihn tötet. Und trotzdem hat es Allah so gedreht, dass nicht dazu gekommen ist. Aufgrund dessen, weil man weiß, dass eine gewaltige Botschaft kommen wird auf einen gewaltigen Menschen, und zwar den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorherrscht, auch vorgeschrieben hat, werden wir uns im nächsten Unterricht inshallah wiedersehen. Das war die Geschichte von dem zweiten Ereignis, das wir erwähnt haben, von den Personen, die eigentlich geschlachtet wären. Ja, wenn es Allah subhanahu wa ta'ala so vorherrscht, dann sagen diese Worte und bitte Allah subhanahu wa ta'ala für die Menschen Vergebung.
Nur sagen wir, ich bin nicht so gut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.